der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
So, herzlich willkommen mal wieder zum D3Con-Podcast. Heute für die uns auch sehen können, in ungewohnter Umgebung. Wir haben uns nämlich zu Tarek Müller ins About You Office begeben. Schön, dass du dabei bist, Tarek.
Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
Außerdem mal wieder auch Erik dabei als Co-Produktion, mal wieder mit dem Marketing Transformation Podcast. Sehr cool, dass du auch dabei bist, Erik.
Ja, vielen Dank und herzlich willkommen auch zum Marketing Transformation Podcast.
Cool. Schön, dass wir zusammen hier sein können. Tarek, wir fangen immer so ein bisschen mit einer Vorstellung an. Erzähl doch mal von dir. Wie bist du hier in diesem schönen Büro gelandet? Wie ist das passiert, dass du dieses fantastisch erfolgreiche About You aufgebaut hast? Und wie funktioniert das so?
Ja, witzigerweise, ich habe die Geschichte schon oft erzählt, aber die Wahrheit ist, dass du da eigentlich auch eine Rolle drin spielst in meinem Lebenslauf. Ich habe mit 13 angefangen, Webseiten zu bauen, weil ich irgendwie Gamer war damals, irgendwie eine Clan-Website hatte und so weiter. Wir wollten Server finanzieren, habe dann Werbung eingebunden auf unsere Clan-Webseiten, damit irgendwie einen Euro verdient in 24 Stunden. Das war für mich sozusagen life-changing. Habe mich dann damit ein bisschen beschäftigt, wie kommt dieser Euro zustande? Und der kam eigentlich durch zwei Dinge zustande. Zum einen irgendwie Besucher auf der Website, zum anderen die Klickrate auf die Werbung. Und dann habe ich mich mit den beiden Themen eigentlich beschäftigt. Das eine resultierte dann in der Erkenntnis, dass sehr viel Traffic von Google kam, habe mich dann mit SEO beschäftigt und da kamst du dann sozusagen ins Game. Du hast mich den SEO-Stammtisch.
Aus Versehen, das passende Team. Genau,
das, das Google-Tisch. Du hast den SEO-Stammtisch damals organisiert, ne?
Stimmt, da haben wir uns kennengelernt, da warst du noch ganz klein.
Genau, und dieser Sofa-Bar, ich meine, das war am Zoe's oder irgendwie sowas, ja, auf dem Kiez. Ja. Das war, bin ich aus Klein-Harburg mit dem Nachtbus damals zurückgefahren. Und da war ein Erlebnis. Ich habe mich auf jeden Fall mit SEO beschäftigt, sehr viel mit der Monetarisierung von Webseiten über Werbung, dann mit 16 gemerkt, dass die meisten Leute, die auf meiner Website werben, Online-Shops sind. Habe dann meinen ersten Online-Shop in die Welt gesetzt für Pokerplatten, war mein erster Shop. Dann folgten Wasserpfeifen, dann folgten Teleskope und alles mögliche weitere. Und dementsprechend habe ich dann relativ viele Online-Shops hochgezogen. In den letzten 15 Jahren, kann man ja mittlerweile sagen, bin jetzt 30. Dann folgten noch irgendwann weitere Agenturen. Ich glaube, die bekanntesten sind E-Tribes. Die gibt es heute auch noch, sind relativ große Unternehmensberatung für digitale Transformation. Mit Nils Ebach und Alex Graf habe ich das zusammen gemacht. Net Impact war so eine Full-Service-Agentur, Netshops, E-Commerce-Agentur. Daraus sind dann diverse weitere kleinere Agenturen entstanden, Pixis, die dann in Facelift gemerged sind zum Beispiel. Und so existierte dann vor 6 Jahren so eine kleine Unternehmensgruppe, bestehend eben aus Agenturen und E-Commerce-Firmen. Die E-Commerce-Firmen habe ich dann an die Otto Group verkauft. Die B2B-Firmen existieren heute noch und dann vor 5 Jahren schlussendlich mit der Otto Group zusammen About You gestartet, zusammen mit weiteren Co-Geschäftsführern Hannes Wiese, Sebastian Betz und Benjamin Otto. Mhm. Und jetzt seit 5 Jahren und ein bisschen sozusagen mache ich About You. Das ist sicherlich von allen Dingen, die ich bisher gegründet habe, das mit Abstand bekannteste, gerade so im B2C-Markt. Genau, und das hier in diesen wundervollen Hallen, in denen wir uns befinden, verbringe ich auch 99,9% meiner beruflichen Zeit.
Ich erinnere mich auch noch, wo wir schon bei der gemeinsamen Vorgeschichte waren, die wir haben, dass wir uns immer mal wieder über den Weg gelaufen sind, dass wir auch darüber gesprochen haben, dass du irgendwann mal erzählt hast, wahrscheinlich vor 6 Jahren, dass da jetzt so ein Angebot von Otto auf dem Tisch liegt, ja, und du dich gefragt hast, soll ich das machen, ist das eine schlaue Idee?
Ja.
Und ich glaube, ich habe am Ende schon auch eher dafür plädiert, ne? Aber ich hätte natürlich auch nie im Leben erwartet, was daraus wird. Ne? Das hättest du dir auch nicht erträumen lassen. Ne?
Nee, überhaupt nicht. Ich hatte die Firmen, die Aktivitäten, die ich vor About You gemacht habe, waren immer eigenfinanziert. Also ich hatte nie Investoren. Mir gehörten die Firmen, die ich gegründet habe, und die sind tatsächlich bin ich mit dem Euro gestartet und habe daraus dann 2 gemacht, aus 2 4, also nie irgendwie Fremdkapital aufgenommen. Für mich war aber auch immer klar, dass es wahrscheinlich nicht möglich sein wird, aus dem Fremdkapital und aus dieser Cashflow-Reinvestierungslogik was richtig Großes zu bauen. Mhm. So, und es war jetzt ja auch nicht ganz klein. Also ich hatte da vor About You, hatte die Unternehmensgruppe schon deutlich über 100 Mitarbeiter, hatte 7-stellige Gewinne. Also es ist ein guter Mittelständler gewesen, aber eben auch nicht mehr. Ne? Mhm. Und ich hatte immer eigentlich sozusagen den Traum, mal ein Unternehmen zu bauen, was halt viele Leute kennen in Deutschland. Das war so die Grenze, in der ich quasi denken konnte. Ja. Und für mich war klar, dass ich da irgendwie einen Investor für brauche. Und dann kam die Otto Group um die Ecke. Und für mich war eigentlich so von allen möglichen Investoren war die Otto Group irgendwie auch so einer der so der Top für mich Firmen, mit denen man das zusammen machen konnte. Aber wie gesagt, meine Ambition bis dahin war so das Größte, was ich mir vorstellen konnte, war halt eine Firma, die in Deutschland viele junge Leute kennen. Ja, mittlerweile sind wir in 10 Ländern aktiv, machen dieses Jahr irgendwie knapp 2,5 Milliarden Handelsvolumen. Sind mittlerweile sogar profitabel im deutschsprachigen Raum, aber in 9 anderen Ländern außerhalb Deutschlands aktiv und in Osteuropa sogar Marktführer. Also in den meisten Ländern oder in vielen Ländern haben wir sogar eine höhere Marktbekanntheit als in Deutschland. Also wenn man das Gefühl hat, man kennt uns in Deutschland, dann muss man mal nach Tschechien gehen oder andere Länder. Ja, da kennen uns prozentual noch mehr Leute, also auch noch mehr ältere Leute, noch mehr Männer. In Deutschland kennen uns fast alle jungen Frauen, aber nicht alle älteren Frauen, nicht alle älteren Männer. Also das ist ein Erfolg, den hätte ich mir niemals erträumt.
Ihr seid auch gerade letzte Woche in Rumänien gestartet. Ich war zufällig am Wochenende in Bukarest und habe eure Werbung gesehen. Irgendwie halbe Stadt voll gepflastert mit Plakaten und so.
Ja.
Ist aufgefallen.
Am 2.10. sind wir gestartet. Wann warst du da jetzt?
Jetzt gerade am Wochenende.
Ja, genau. Ja, Bukarest ist gerade voll gepflastert, auf jeden Fall. Ja, also es ist krass durch die Decke gegangen, Rumänien, kann ich sagen.
Lass uns doch mal ein bisschen in diese Erfolgsgeschichte einsteigen, weil ich glaube, viele hätten vor 5 Jahren oder vor 6 Jahren nicht so wahnsinnig viel drauf gewettet, jetzt gar nicht so sehr auf euch persönlich. Ich glaube, das wäre vermutlich so noch die bessere Wette gewesen, sondern auf die Konstellation Otto, ein gründungserfahrenes Team. Ich weiß noch, dass in Hamburg viele gesagt haben, warum machen die das so? Ne? Weil da waren sicherlich auch viel Vorurteile drin. Aber die andere Gemengelage war ja auch, dass im Grunde so die nächste Generation Zalando schien so zum Scheitern verurteilt. Haben alle gesagt, boah, der Markt ist so super dicht. Mhm. Es sind so viele gescheitert. Viele haben, gerade in Hamburg, ne, denkst du noch sowas wie Frontline zum Beispiel. Weiß, ein ganz anderes Thema, aber war auch irgendwie so ein bisschen fashionbehaftet. Mhm.
Auch viele. Die Zalandos machen auch echt einen guten Job, hat man damals gesagt. Ne? Genau. Also da noch reinzukommen.
Das war noch nie ein einfacher Gegner. Zalando hat sich sehr stark an Amazon und Zappos damals orientiert und ihr wart so die New Kids on the Block der praktisch dritten Generation.
Ja, es gab ja sogar noch viel mehr Projekte, die es versucht haben. Gab es noch Dress for Less, Yalook, Mirapodo. Ne? Hm. Also es können wir noch ganz viele weitere aufzählen, bei denen
auch aus dem Otto.
Teilweise genau, Yalook, Mirapodo sogar aus dem Otto-Konzern, aber auch viele außerhalb vom Otto-Konzern, die es probiert haben, die halt gescheitert sind.
Wenn du so jetzt mit Abstand, also so wie ich euch wahrnehmen oder was Zahlen so sagen. Du hast gerade schon selbst so eine Brutto-Nachfragezahl, glaube ich, genannt für euch als Gruppe. Ihr seid in den Kernmärkten profitabel und das auch schon in einer verhältnismäßig kurzen Zeit. Das ist so eine ähnliche Zeit, wie auch Zalando damals kommuniziert hat, wann sie in der, ist immer eine Frage, wie die Abgrenzung so ist, ne? Was ist dann Kernmarkt und was nicht. Aber ihr seid auf jeden Fall sehr, sehr schnell unterwegs. Wenn du das so im Rückblick betrachtest, was waren so die wesentlichen Treiber? Also was habt ihr richtiger gemacht als alle anderen?
Das ist immer schwer zu sagen. Also ich glaube, zunächst einmal sozusagen stimme ich dem zu, dass eigentlich die absolute Mehrheit der Leute selbst innerhalb der Otto Group gesagt hat, das zum Scheitern verurteilen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir ganz initial 2013 sozusagen kam ich als Berater, ja, eigentlich nur auf dieses Projekt. Ich hatte eTribes, eine Unternehmensberatung, die wird bis heute irgendwie oft angerufen, wenn es darum geht, irgendwie neue digitale Projekte oder Transformationsthemen, pipapo. Insofern kam ich da als Berater und dann wurde mir gesagt, Tarek, wir wollen ein Business, also wir wollen jetzt angreifen, irgendwie im Textilbereich, nochmal ein größeres Investment machen, im B2C, Textil, Online-Bereich, so, ne. Was denkst du, wie müsste man das angehen? Und meine Reaktion war, mach das bloß nicht. Ich nehme euer Geld und steck das. Ich sage immer, also das ist nicht mein Spruch, aber ein Spruch, den ich adaptiert habe, ist, im Goldrausch sollte man Schaufeln verkaufen. Clearly gab es einen Goldrausch vom E-Commerce, aber warum nicht in die Schaufeln investieren? Das ist für mich Logistik, Payment, ne, in die Infrastruktur, in diese ganzen komplizierten Dinge, die nicht irgendwie drei Dudes aus der Garage halt irgendwie wegdisrupten können, wie man so schön sagt. Ne? So, also meine Empfehlung war, macht's nicht. Ja? Auch ich habe den Markt für komplett überumkämpft gesehen bei verhältnismäßig geringen Zielmargen. Dann haben die aber darauf bestanden, haben gesagt, hey, wir sind Auftraggeber. Entweder du machst das jetzt oder hau ab, ja, also so, wir wollen das jetzt aber einmal checken. Und dann habe ich mich halt damit ein bisschen beschäftigt und habe dann eigentlich verschiedene Dinge sozusagen, nicht ich alleine, aber haben wir eigentlich im Team verschiedene Dinge festgestellt. Zum einen haben wir festgestellt, dass wenn wir davon sprachen, das gilt, glaube ich, bis heute, der Markt ist irgendwie schon so überladen an Angeboten, dann meinen wir meistens die Bedarfsdeckung. Also wenn ich heute weiß, was ich möchte, Converse Chuck, Größe 45, so, dann gibt es unfassbar viele Player, die sich einen Preiskampf bieten, die mir das liefern können. Amazon, Otto, Zalando, bla bla bla, alle haben diesen verdammten Converse Chuck. Ne? Aber wenn man sich den Gesamtmarkt anguckt, dann macht diese bedarfsdeckenden Einkäufe im Modebereich eigentlich nur nicht mal 50% aus. Die meisten Leute gehen in die Innenstadt und bummeln ein bisschen durch die Gegend, lassen sich inspirieren und haben eine ganz grobe Vorstellung davon, was sie wollen. Irgendwie ein neues Outfit, aber sie wissen noch nicht mal, ob es ein Kleid oder eine Hose oder ein Jumpsuit oder ein Shirt ist. Also sehr so stöbern, impulsorientiert. Und was wir halt festgestellt haben, war, extrem umkämpft, überladen ist dieser Bedarfsdeckungssegment, dieses Bummeln halt absolut gar nicht. Und wir glaubten aber damals schon, dass das digitalisiert wird, dieser Bereich. Und das war auch ein Segment, auf das wir uns dann gestürzt haben. Das war, glaube ich, so eben eine der großen, wenn du fragst, was haben wir anders gemacht, war halt eben, wir haben uns eben ein Segment geschnappt, was halt bisher unbespielt war und wir haben uns nicht auf das gleiche Schlachtfeld begeben, wie halt alle, die davor gestartet sind, die wir gerade genannt haben, die es dann nicht geschafft haben, sondern haben halt unser eigenes Spielfeld aufgemacht, wo jetzt andere versuchen wiederum reinzukommen, aber wo wir eben First Mover sind. Dann haben wir uns von Anfang an auf Mobile konzentriert. Dann haben wir von Anfang an gesagt, wir müssen aus der Google-Abhängigkeit raus, jetzt mal platt gesagt, wir müssen aus dieser GAFA-Abhängigkeit raus, wir müssen direkte Kanäle zum Kunden aufmachen, wir müssen sehr viel organischen Direktkontakt zum Kunden haben, dass wir uns den Kunden nicht jedes Mal neu einkaufen müssen, damit diese Wette, wir kaufen uns einen Kunden ein für einen Preis, der höher ist als die Marge seiner Ersttransaktion und dann holen wir mit seinen Folgetransaktionen diese überkaufte Initialakquisition raus, die geht ja nur dann auf, wenn du nicht für jede weitere Transaktion wieder unfassbar viel Geld an die GAFAs bezahlen musst. Ne? Insofern haben wir von Anfang an Marketingstrategien gewählt, die dafür sorgen, dass der Kunde einmal eingekauft wird, dann aber auch auf unserer Plattform bleibt. Deswegen haben wir relativ früh Social Media gemacht, relativ früh in die direkte Kommunikation mit dem Kunden gegangen und das alles geht eben heute glücklicherweise auf. Wir sind heute in diesem Bummelsegment Marktführer. Wir haben über 75% des Umsatzes über Smartphone. Über 75% unserer Umsätze kommen über Direktkanäle, also wo kein einziger Paid-Kanal zwischensteckt. Und das, obwohl wir noch um 60% wachsen. Also selbst im Wachstum sind wir nicht so stark marketingabhängig. Wir haben extrem loyale Kunden, die jedes Jahr mehr Geld ausgeben. Also all das, was wir uns damals irgendwo vorgenommen haben, ist dann eben auch eingetreten.
Es gab ja damals Gründe, warum viele so ganz stark auf diesen Zielkauf, auf die reine Bedarfsdeckung gegangen sind. Ne? Meistens so, die waren die besonders exzellent in den Lower-Funnel-Maßnahmen, die waren halt gut in der Suche und weniger gut im CRM und noch viel schlechter im Upper-Funnel, weil der Upper-Funnel ja auch schlechtere Kosten-Umsatz-Relationen bringt. Ne? Du musst ja im Grunde dann den Kunden verhältnismäßig lange vorfinanzieren. Ja. Ihr habt das relativ früh erkannt, aber ihr habt auch entsprechend exekutiert. Wäre euch das auch so gelungen, das ist jetzt ein bisschen hypothetisch, wenn ihr seid ja kein Spin-off, sondern ihr seid ja eine Eigengründung, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Ne? Ihr seid mehr oder weniger grüne Wiese, ihr wurdet vermutlich nie gezwungen, also das ist eine Frage, irgendwelche Synergien oder euch an irgendwelche Spielregeln aus der größeren Konzernwelt irgendwie zu halten. Ist das richtig?
Ja, im Kern schon. Also Michael Otto sind so ein paar Dinge wichtig, wie irgendwie vernünftige Bezahlung von Lagermitarbeitern und so weiter. Ne? Alles so Sachen, die ich echt cool finde, aber jetzt keine operativen Eingriffe oder sowas.
Ihr musstet euch nicht an irgendwelche Einkaufsregeln, also im Sinne von Inventory Management.
Nee, das konnten wir alles selbst aufbauen. Wir hatten trotzdem zwei massive Startvorteile sozusagen. Das eine war ein festes Kapitalcommitment. Das heißt, wir mussten nicht alle 6 Monate neu irgendwie in London nach Investoren pitchen. Das ist echt ein richtiger Vorteil, weil das spart einem richtig Zeit, so Management-Attention. Und das zweite war gerade im ersten Jahr ganz wichtig, der Warenzugriff auf Otto-Sortimente. Faktisch ist das nicht so schrecklich viel, weil Otto jetzt nicht so viel Fremdmarkensortiment hat, aber du löst halt irgendwo so ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem. Ne? Du brauchst so irgendein Startsortiment und sei es noch so klein. Und das haben wir eben über die Otto Group quasi bekommen, über ein Marktplatzmodell. Also Otto war sozusagen von Anfang an unser Marktplatzpartner. Das hätten die natürlich nicht, wenn da jetzt irgend so ein dahergelaufenes Startup kommt und sagt, hallo Otto, wir haben 0 Euro Umsatz, wollt ihr bitte euer komplettes Modesortiment bei uns über den Marktplatz reinschieben? Sagen die natürlich, oh nee, machen wir nicht. Ne? Also so das war halt ein riesen Startvorteil, machte am Anfang im ersten Jahr auch, keine Ahnung, 50-60% der Umsätze aus. Heute machen die Otto-Umsätze, keine Ahnung, 3% aus oder so, also die, wo Otto unser Marktplatzpartner ist, das ist auch schon in Jahr 2 unter 30% gelaufen, aber es hat uns halt ein Henne-Ei-Problem gelöst, was so und sonst nicht so einfach lösbar gewesen wäre.
Okay, dass ihr so konsequent in den Upper Funnel, also du nennst das Bummelsegment, was ja so, wo so Bedarfsdeckung steht oder wo Inspiration irgendwie stattfindet, das ist ja jahrelang irgendwie vom E-Commerce irgendwie nicht gemacht worden, entweder weil die es was keiner so richtig gut konnte oder weil es einfach nicht wirtschaftlich genug aussah. Das hängt ja auch sehr stark damit zusammen, wie du die Loyalität von dem Zweit- und Drittkauf dann irgendwie hinkriegst.
Ja.
Was habt ihr da anders gemacht?
Und auch, weil die Kanäle nicht so da waren. Ne? Also man muss sozusagen, wir sind jetzt nicht unglaublich schlau hier, sondern wir hatten auch, ich glaube, wir haben sozusagen die Zeichen der Zeit richtig erkannt. Also wenn wir irgendwas richtig gemacht haben, dann glaube ich das. Weil was ist denn 2014 passiert? 2014 war der Anfang der Mobile-Welle, aber 2010 hätte das keinen Sinn gemacht. Mhm. Und das Smartphone ist, also ohne das Smartphone wäre unser Konzept auch nicht erfolgreich, weil das Smartphone ist ein Entertainment-Device. Das heißt, dieses Bummeln machst du nicht auf dem Desktop, das machst du auf dem Smartphone. Das heißt, wir haben, glaube ich, die Smartphone-Welle am Anfang erkannt. 2014 war der Smartphone-Anteil vom Umsatz vielleicht 2-3%, aber wir haben damals schon geglaubt, der wird auf über 50% wachsen. So, wir haben Facebook erkannt. Als ein Advertising-Kanal, ne? Also Upper Funnel, Online-Marketing Upper Funnel, wo willst du das denn auch machen? Google ist ein Lower Funnel-Kanal, ne? Bei Google greifst du die Demand ab, bei Google googeln die Leute Kleid. Mhm. So, die Leute, kein Mensch googelt ja Stöbern in einem Online-Shop oder so, ne? Also marginal. Das heißt, Facebook als Advertising-Kanal, also als Paid-Ad-Kanal, war halt für uns irgendwie wichtig. In Zeiten, wo du noch einstellige Cent-Bereiche CPC gezahlt hast, ne? Dann Influencer-Marketing, als es das Wort noch nicht gab, ist auch eine Upper-Funnel-Maßnahme, die erstmal Brand-Awareness schafft und erst später die Sales reinholst. Und verschiedene andere Maßnahmen. Ja. Also ich glaube, wir haben halt sehr früh eben auf diese Klaviatur gesetzt, die einem heute eben zur Verfügung steht für vernünftige Awareness-Kampagnen. Und das halt alles zu Zeiten, wo eben die Preise eben noch sehr gering waren. Ne? Und so kamen wir dann relativ schnell hoch.
Du warst ja am Anfang deiner Karriere ein ziemlicher Performance-Marketing-Mensch. Ja. Das bist du sicherlich heute auch noch sehr stark. Ja. Aber du hast auch, glaube ich, sehr viel in den letzten Jahren dazugelernt, so zum Thema Branding. Ne? Ich meine, was ihr so Städte voll mit Plakaten pflastern und Fernsehshows organisieren, da kommen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr zu, was ihr da jetzt alles so macht. Da sind ja schon auch viele Investments in eure Marke dabei, ja? Die sich halt auch nicht so kurzfristig ROI rechnen lassen. Aber das ist ein Thema, das du anscheinend auch sehr stark in den letzten Jahren dazugelernt und viel ernster nimmst als früher.
Ja, ich würde mich immer noch als Performance-Marketing-Kind bezeichnen. Ich glaube, man kann eben Branding, für mich hat Branding immer sozusagen zwei Bedeutungen. Oft wird Branding eigentlich als Ausrede benutzt, dass man es nicht rechnet. Mhm. Ja, also so erlebe ich das in vielen Konzernen. So, ne? So, ich kann es nicht rechnen, dann nenne ich es Branding. Mhm. So, ne? Ich glaube, es ist nicht richtig. Du kannst TV, du kannst Outdoor, du kannst Influencer, alles, alle Maßnahmen. Du kannst selbst eine fucking TV-Show rechnen. Mhm. Ja, du musst sie nur ein bisschen anders rechnen. Das ist halt nicht so wie sehr. Aber im Herzen bin ich immer noch Performance-Marketing-Kind und glaube an nichts, was sich nicht rechnen lässt. Ich glaube, ich bin einen Tacken mutiger geworden, manchmal zu sagen, komm, lass uns erstmal machen und nachträglich rausfinden, wie wir es gerechnet bekommen. Mhm. Erlaubt uns die Finanzkraft auch, das ist ein unfairer Advantage, den wir haben, mutiger sein zu dürfen. Aber nach wie vor rechnen wir alles. Und Outdoor wird bis ins Letzte durchgerechnet. Also wenn wir eine Stadt mit Plakaten vollknallen, dann ist das nicht Bauchgefühl von jemandem, der es mit Branding verargumentiert hat, sondern Mathematik.
Okay.
Ja, gut. ich glaube auch viele, also ich finde das gut, mutig zu sein, aber ich glaube, die Finanzkraft allein ist noch nicht der richtige Indikator, ne? Weil es gibt genügend Unternehmen, die haben auch nicht die haben auch keine wirklich knappen Mittel, aber die halten an ihren alten Mustern ihrer Mediaspends fest, auch wohlwissend, dass sie vielleicht nicht die richtige Messmöglichkeit und nicht die richtige Attribution haben, einfach weil die Zahlen vielleicht nicht gut genug aussehen. Seid ihr mutiger, nicht nur von euren Rahmenbedingungen, sondern auch von der Art der Menschen, die hier arbeiten?
Ich glaube, wir sind vielleicht nicht mutiger, wir sind vielleicht ein bisschen weniger vorbelastet sozusagen. Ich glaube, wir machen sozusagen oft Dinge aufgrund von sozusagen Naivität. Wir wussten nicht, dass man das eigentlich nicht macht. also wir haben zum Beispiel auch eine Inhouse-Media. Ja? Also wir haben eine Inhouse-Kreation, wir haben so eine Art Inhouse-Werbeagentur, wir haben eine Inhouse-Media. Und die sind oft besetzt von, ja, ehrlicherweise Performance-Marketing-Leuten eigentlich. Ja? Mhm. So, die halt einfach völlig so naiv, sag ich mal, aber jetzt gar nicht so im Negativen, aber sozusagen naiv dem Thema gegenüber rangehen mit ihrer Performance-Marketing-Brille. Und ne, wenn so eben sozusagen der SEA gemeindete Typ halt anfängt, TV einzukaufen, dann macht er 2-3 Fehler, wo so der Mediatyp sagen würde, oh mein Gott, ne? Aber das lernt man relativ schnell, also ist relativ schnell klar, was die Fehler sind, macht aber eben 2-3 Sachen so komplett anders, weil er irgendwie dachte, das ist so, aber das war gar nicht so, wo der Mediatyp eben das eben nicht tut, ja, weil man, glaube ich, wenn man mit so einer Performance-Marketing-Brille eben rangeht und sagt, okay, es muss eine Möglichkeit geben, es zu rechnen. Aber wenn wir nirgends was sehen, dann existiert das auch nicht. Also wenn nichts ausschlägt, wenn wir irgendwie Geld ausgeben, ja, dann macht es wahrscheinlich auch keinen Sinn, ne? Und dann sozusagen die Ausschläge zu suchen und dann die Ausschläge zu finden und dann Korrelationen zu bilden, wann schlägt eigentlich was mehr aus sozusagen, ne? Und dann halt anzufangen zu sagen, hey, warum redet eigentlich jeder über 30 Sekunden, lass doch mal 20 testen, lass mal 15, 10, 7 testen, lass mal gucken, ob die Umfelder eine Korrelation haben, lass mal gucken, dass wir zu bestimmten Zeiten unterschiedliche Creatives machen, lass mal das ganze Buying ändern und dann irgendwann aber auch darauf zu kommen, sozusagen sich sozusagen eine Linie anzugucken und zu sagen, hey, warte mal, irgendwie, das ist doch irgendwie absurd, so eine Show gucken 2 Millionen Menschen oder sowas und dann bricht das im Werbeblock auf einmal auf 1,2 Millionen runter oder so. Und dann wissen wir doch alle, dass von diesen 1,2 verbleibenden Leuten, die vor dem Werbeblock sitzen, 80% der für uns relevanten Leute ihr scheiß Handy zücken und irgendwie abgelenkt sind. Das heißt, wir optimieren die ganze Zeit, also wenn man die Fernsehnutzung anguckt, dann optimieren wir auf 10-15% von der Reichweite, die TV uns bringt. Und das sind diese 12 Minuten, die jeder hasst, also 12 Minuten pro Stunde ist Werbung. Warum fangen wir nicht an, mal zu versuchen, in die 48 Minuten zu kommen? Nämlich da, wo die Leute nicht mit dem Handy irgendwie gar keinen Bock, also wo die Leute das nicht hassen, weil es Werbung ist und irgendwie mit dem Handy abgelenkt sind. Warum bauen wir nicht Content für die 48 Minuten? Das ist halt so, also irgendwie war für uns halt völlig logisch, eigentlich, ne, nach einer gewissen Zeit. Und das ist aber eben alles abgeleitet eigentlich aus sozusagen einer Schrittfolge von Zahlen, die wir uns angucken, die uns im Endeffekt dann dazu bringt zu sagen, lass uns mal versuchen, in die 48 Minuten zu kommen. Und dann beschäftigt man sich damit, wie kommt man eigentlich ins TV-Programm sozusagen, jetzt mal als ein Beispiel für Dinge, die wir tun.
Das ist ja schon wirklich ein sehr, sehr kreativer Ansatz, um Dinge einfach anders zu machen. Mich interessiert so besonders bei euch so ein bisschen um die DNA zu verstehen, was hier so für Menschen ticken. Sind das ähnlich Menschen wie du, die ihre Herkunft und ihre Grund-DNA im Performance-Marketing angelegt haben und die dann sozusagen sich den Funnel hochkämpfen? Oder kommt ihr von beiden Seiten? Habt ihr Leute, die eigentlich ihre Erfahrungen eher so in der Branding-Upper-Funnel-Welt gemacht haben und die sich dann in die Performance-Welt runterarbeiten? Oder kannst du das irgendwie, gibt es da ein Muster?
Ja, also man muss es, glaube ich, ein bisschen unterscheiden sozusagen in Media und Performance-Marketing. Und Media ist dann eben auch TV, Outdoor und Radio. Performance-Marketing ist eigentlich alles andere. Das sind oft BWL, Mathe oder Wirtschaftsinformatik-Absolventen. Meistens auch so von den besten Unis, so die besten. Also eher so zahlenorientierte Leute. Die fangen also eben auch oft wirklich Absolventen, die sich dann eben bei uns irgendwie hier die Klaviatur hoch, also die sozusagen die Leiter quasi in Anführungsstrichen eben hochfahren,
durchlaufen. Die haben noch keine Legacy.
Genau. Ganz wenige Seniors, die von außen kommen, die dann meistens eher aus Performance-Marketing-Leiter waren oder sowas. Und das sind also eher zahlenorientierte Leute. Dann haben wir aber zum Beispiel eben auch eine Kreativabteilung. Ne? Das sind dann wirklich quasi so Typ Kreativer in der Werbeagentur, Texter in der Werbeagentur. Dann haben wir ein, zwei Artdirektoren. Dann haben wir Grafikdesigner. Genau, dann haben wir irgendwie auch ein, zwei Leute aus Mediaagenturen. So, zwei Leute aus Mediaagenturen. Genau, aber ich glaube sozusagen diejenigen, die so die Kern der Steuerung machen, das sind schon eher sozusagen zahlenorientierte Leute, oft aber, wie gesagt, Absolventen, die sich dann hier in den letzten Jahren hochgearbeitet haben.
Und das nur mal die Größenordnung eurer, also wenn ihr gesagt habt, ihr macht wie viel Milliarden Euro Bruttonachfrage?
2,5 Milliarden und 750 Millionen Netto-Umsatz.
Okay, das heißt eure bei einer unterstellten Kosten-Umsatz-Relation, also ich will nur ein Gefühl für euer Marketing-Spend ungefähr rauskriegen, wenn du es nicht exakt sagen möchtest.
Um die 100 Millionen.
So, also das sind also keine Peanuts, ne? Also das ist, weil oft herrscht so der, insbesondere so in der älteren Industrie, dass wenn in dem Moment, wo du erwachsenes Mediabudget hast und da bist du bei 100 Millionen auf jeden Fall schwer erwachsen, dass du dann nur mit Seniors rangehen kannst. Und du sagst jetzt gerade, das sind eigentlich Leute, die können gut rechnen, die sind klar analytisch, kommen aus der Uni und dann haben wir noch 2, 3 Mediaagenturleute und ich nehme jetzt mal an, dass die Mediaagenturleute vor allen Dingen eher in den analogen Medien arbeiten.
Ja, genau, also im Mediaeinkauf. Und die 100 Millionen beinhalten tatsächlich alles, ne? Also auch die ganzen Events, Shows, bla, alles, sogar ein Ticken drunter, aber trotzdem, also wir spielen schon bei den großen Jungs mit so. Wir haben ja auch Leute, die würde ich als Senior bezeichnen, die haben halt nur vor 3 Jahren hier als Junior angefangen, ne? Okay. Also, genau. Aber ich glaube schon, dass das geht, ja, also dass wir machen das halt alles irgendwie so relativ so about you-Style. Wir sind auch kein großes Team, also oft denken die Leute dadurch, dass wir auch alles in-house machen, keine Agenturen haben für nichts. dass wir unfassbar viele Leute sind, sind wir gar nicht. Wir haben irgendwie 20 Festangestellte im Performance-Marketing, 5 oder so, 5 im Media, würde ich sagen, 5 im Kreationsbereich, 5 im Produktionsbereich, auch das haben wir in-house, also wenn wir TV-Spots produzieren, die Produktion haben wir auch in-house, Kameraleute mieten wir dann sozusagen, aber im Prinzip die Produktion, die es leitet, sind 5 Grafikdesigner, 2-3 Activation nennen wir das, diese Kampagnen machen, Sale-Kampagnen und so weiter, sind somit unser Marketing 2 Influencer, die über 1000 Kooperationen im Monat managen, 2 Leute, die Social Media machen, also in Summe ist unser gesamtes Marketing-Team, keine Ahnung, überschlagen 40, 50 Leute.
Und damit macht ihr wie viel? Damit macht ihr ja nicht nur den deutschen Markt, sondern wie viele Märkte?
Alle 10 Länder machen wir damit, so. Ja. Also es ist alles zentral. Wenn du Bukarest-Plakate siehst, dann ist das zentral gesteuert und mit einer lokalen Werbeagentur aber nur übersetzt. Also die komplette Kampagne kostet uns in der Lokalisierung vielleicht 20.000, 30.000 Euro für die Werbeagentur in Bukarest, die die Adaption macht, bestehender Geschichten. Und wir nehmen uns aber ein lokales Testimonial, aber das ist alles im Template sozusagen. Also es sieht lokal aus, ist aber faktisch zentral von Leuten gemacht, die hier sitzen, die gar nicht Rumänisch sprechen.
Ich fand vorhin schon nochmal interessant, da wollte ich nochmal kurz drauf eingehen, auf den Punkt, dass du sagst, du hast, du stellst eigentlich kaum Leute ein, die Senior sind, weil sie vielleicht auch irgendwie Dinge oder Arbeitsweisen mitbringen, die gar nicht zu euch passen oder die du gar nicht sinnvoll findest. Ne? Die Philosophie habe ich auch bei anderen erfolgreichen Gründern aus ganz anderen Bereichen schon gehört. Dass du halt damit ja auch Know-how reinbringen würdest, aber auch irgendwie eine Art zu arbeiten, die gar nicht zu euch passt oder die du gar nicht schlau findest. Ne? Deswegen jetzt so im Media-Bereich irgendwelche Wirtschaftsinformatiker sitzen zu haben oder so, ist ja schon was Ungewöhnliches, aber wahrscheinlich ziemlich schlau, wenn man irgendwie Performance-Marketing am Ende auch machen will. Ne? Wenn man Media halt nicht als unmessbare Branding-Aktivität, sondern als Performance-Marketing machen will, finde ich gut.
Es kommt halt immer darauf an. Ne? Ich finde, ich will damit auch gar nicht sagen, dass es gar nicht mit Seniors klappt. Da muss man auf jeden Fall ein bisschen mehr gucken. Das sehe ich auch so. Wir heiern ja auch Seniors von außen. Nur halt, ich würde sagen, von außen geheirte Seniors, wenn wir jetzt mal diese 40 Leute nehmen, ne? Wie viel davon sind sozusagen innerhalb unserer Firma groß geworden? Ich würde schätzen wirklich 80-90% versus 10 oder sowas, die von außen gekommen sind. Und die 10, die von außen gekommen sind, haben halt dieses Mindset, weil sie irgendwie von coolen Firmen kommen, die eigentlich ähnlich ticken oder so. Ja, aber da muss man dann eben sehr viel genauer gucken, wen holt man sich da eben von außen rein. Ne? Nur weil jemand 10 Jahre Erfahrung in irgendwas hat, heißt das halt nicht, dass es uns auch was bringt. Weil oft machen die Leute seit 10 Jahren einfach das komplett anders, als wir das hier machen. Das heißt, sie starten eh eigentlich von null. Ja? Müssen im Prinzip das meiste lernen. Also ich glaube, man muss halt genau abwägen. Es gibt so ein paar nostalgische Stellen, wo ich sagen würde, da lohnt sich das. Display, das ist eher dann Handwerk irgendwann. Da musst du irgendwie ein bisschen schon sehr viel Wissen haben. Media auch, um Preise. Brauchst schon 1-2 Leute, die einen Überblick haben über den Markt. Über die Stations und so, aber es ist am Ende irgendwie, würde ich sagen, 80% ist, glaube ich, Talent und 20% ist Handwerk und du brauchst, glaube ich, ein paar Leute, die dieses Handwerk beherrschen, das Handwerks-Know-how von außen reinbringen und dann brauchst du 80% hungrige, smarte, junge Leute, die eben mit Talent das Ganze so bauen, dass es für uns irgendwie passt.
Ja, ich habe das vorhin so verstanden und gedacht, es gibt sogar nicht nur Seniors, die irgendwie bei Null starten, sondern ich glaube, es gibt auch irgendwie Seniors, wenn du die falschen auswählst, die im Negativbereich starten, denen du erstmal irgendwie falsche Dinge beibringen musst sozusagen. Ja, ich habe selber mal bei einer Beteiligung einen Extremfall dazu erlebt, die haben einen Marketingleiter eingestellt für Online-Performance-Marketing, der kam aber von einem Vermarkter und fand das eine total schlaue Idee, irgendwie 12 Euro TKP auf irgendwelchen komischen Publishern zu buchen und damit Performance-Marketing zu machen, weil er das so aus dem Verkauf kannte. Ja? Also es ist ja so, also ein extremes Beispiel sicherlich, ne? Aber ich glaube, sowas kann einem auch immer noch gelingen, wenn man irgendwie Mediaagentur-Leute abwirbt oder so, die einfach zu eurem Stil nicht passen oder auch die Art zu arbeiten nicht kennengelernt haben. Ne?
Ja, sehe ich auch so. Es gibt überall eben solche und solche. Ne? Selbst in den verschlafensten Branchen findest du Leute, die echt ideal zu uns passen. Aber man muss halt echt sehr vorsichtig sein, da stimme ich dir zu.
Ihr sagt, ihr... Also du hast gerade gesagt, ihr nutzt keine Agenturen. War das schon von Anfang an so?
Nee. Wir haben eigentlich oft die, also wir müssen ja irgendwie starten. Ja? Mhm. Und also wir hatten am Anfang Werbeagenturen. Ich habe auch das Gefühl, wir sind auf jeden Fall die Firma, die am meisten Werbeagenturen verschlissen hat. Ja, ist echt peinlich. Ja. Manchmal traue ich mich gar nicht so, wenn ich so sehe, das ist ein Haufen Werbe, das traue ich mich gar nicht mehr. Wir so viele Werbeagenturen verschlissen, auch weil wir überhaupt keine Ahnung hatten, wie wir das steuern sollen am Anfang. Ne? Echt viele Fehler gemacht am Anfang. Wir hatten Mediaagenturen, wir hatten Produktionsagenturen, für alles hatten wir. Außer Online-Marketing, das war von Anfang an in-house. Aber das lag halt auch daran, dass es sozusagen meine Heritage ist im Marketing, ist halt Online-Marketing, alles andere hatte ich echt null Plan von. Und das heißt, das haben wir erstmal über Agenturen abgefedert und haben dann Schritt für Schritt die Sachen gehen aus. Angefangen mit Media, Dann haben wir Kreation in-house und schlussendlich die Produktion. Mhm. Und jetzt haben wir halt die komplette Klaviatur.
Okay. Und dann nehme ich auch an, dass ihr den zumindest den Zugriff auf euer ganzen Tech-Stack auch selbst orchestriert habt und weiterentwickelt habt.
Genau, Tech war auch von Anfang an in-house. Also außer für so kleine gekapselte Bereiche hatten wir nie irgendwelche Webentwicklungsagenturen oder sowas dran.
Wobei, ihr habt doch gerade so eine Meldung gehabt vor 2-3 Wochen, dass ihr diese kleine Agentur aus der Uni Lüneburg, wie hießen die noch?
Genau, das ist sozusagen einer dieser kleinen gekapselten Bereiche. Das ist eben das SEA-Bidding, was die gemacht haben. Würde ich jetzt sagen, schon wichtig, aber das ist halt, also solche Enden gibt es, die wir dann oft irgendwie am Anfang extern haben und dann irgendwann in-house. Gleiche mit Attribution, kannst du nicht mit allem anfangen, erstmal in-house. Aber unser zentraler, also unsere Infrastruktur Tech-Stack, also sozusagen unser Shop-System war von Anfang an komplett in-house. Alles außer quasi unser Buchhaltungssystem ist selbst gebaut. Und im Ad-Tech-Bereich haben wir schon sehr viele Tools genutzt. Auch nach wie vor nutzen wir schon noch das ein oder andere Tool. In-house nach und nach mit unserem Marketing-Technology-Team, in Anführungsstrichen sind nur 3 Leute, in-housen wir nach und nach die Sachen, die Sinn machen. Oder wenn wir irgendwie merken, das wird eigentlich nie Sinn machen, das zu in-housen, das war bei Adference so, dann haben wir mittlerweile auch die Möglichkeit, neben zu kaufen. Das haben wir bei Adference gemacht.
Ist das etwas, was du anderen Advertisern auch empfehlen würdest, also dieser hohe Grad der Eigenfertigung, ne? Also die Kompetenz drin zu haben, das ist etwas, was auch auf der D3Con immer wieder echt hoch emotional diskutiert wird. Ja, man sagt, also manche stellen sich auf die Bühne und sagen, oh nee, dafür habe ich doch meine Agentur und das will ich gar nicht. Das machen jetzt meistens nicht die Direct-to-Consumer-Advertiser, sondern mehr so die FMCGler. Die anderen verstehen gar nicht, was die anderen mit ihren Agenturen machen und wie man überhaupt nicht den Zugriff auf seinen Tech-Stack haben kann. Da geht ja die Schere so weit auseinander. Kriegst du das überhaupt mit oder bist du so in deiner Best-Performings-Umgebung so unterwegs, dass du das gar nicht mitkriegst, wie der Markt draußen funktioniert? Aber du bist ja auch viel auf Bühnen und so, da kriegst du es ja vermutlich doch mit.
Ja, deutlich weniger als früher, aber ich glaube, ich krieg's noch mit. Und ich glaube, es ist nicht so, dass das Allheilmittel ist, alles zu inhausen. Ich würde immer sagen, oder wir haben die Philosophie, alles inhausen, was hebelt. Und für uns hebelt halt diese ganze Marketing-Klaviatur, weil ich meine, was sind wir denn? Wir sind am Ende des Tages, sind wir ja kein Produzent. Wir haben zwar ein bisschen On-Label, aber 90% der Umsätze, die wir machen, sind mit Fremdmarken, also Tommy Hilfiger, Boss, Pipapo. Das heißt, wir produzieren eigentlich im Kern kaum Ware. Wir vermitteln ja letztendlich Kunde mit Ware. Mhm. So, das heißt aber, die Kundenakquisition, die Kundenbespielung und das sozusagen Vermitteln, eben diese Funktion des Vermittelns zwischen Kunde und Ware, das Personalisierung, Inspiration, Co., das ist unser Kerngeschäft. Das müssen wir in-house abbilden. Ein FMCGler zum Beispiel, dessen Kerngeschäft ist, Produkte zu produzieren, der hat nicht dieses Bewerben von einem Produkt, ist kein Kerngeschäft. Genauso wenig wie für uns das Kerngeschäft, das Produzieren ist. Deswegen ist sie auch in Anführungsstrichen in-house, nämlich indem wir einkaufen von Fremdmarken und denen im Prinzip, also die mit uns sehr viel Marge machen, können wir auch sagen, hey, das können wir in-house. Ja, genauso kann der FMCGler halt hingehen und sagen, ich in-house jetzt das Marketing, dann spart er ein bisschen Geld und erhöht seine Effizienz. Aber das ist nicht sein Kerngeschäft. Ein besseres Produkt zu machen, irgendwie das bessere Deo, das schlauere Deo, jetzt aluminiumfreie Deo als erstes zu erkennen, ist ein viel größerer Hebel, die Produktinnovation, würde ich jetzt mal sagen, als die Vermarktung, als mehr Effizienz in der Vermarktung. Bei uns ist das eben anders. Und insofern würde ich sagen, irgendwo, ich hätte nie den Anspruch, alles zu inhausen. Wenn wir den hätten, würden wir ja nur noch Eigenmarken machen. Sondern wir haben immer den Anspruch, die für uns hebelnden, für uns aus unserer Sicht hebelnden Dinge inhouse abzubilden. Und das ist eben bei uns eben Technologie, Vermarktung und Kundenkommunikation, CRM, Personalisierung, Inspiration, Content, diese Dinge eben,
Du hast am Anfang gesagt, dass ihr sehr früh erkannt habt, dass ihr die Abhängigkeit von der GAFA-Ökonomie irgendwie reduzieren müsst oder möglichst gen Null bringen müsst. Das ist ja etwas, was ja im Grunde alle Werbetreibenden irgendwie als Herausforderung haben. Ich hätte gesagt, auch der Deo-Hersteller hat irgendwann das Problem, dass wenn er nicht mehr irgendwie gottgegeben bei der Rewe und bei Edeka gelistet ist, entweder 2 Möglichkeiten hat, entweder er wird nur noch zum Eigenmarkenproduzent, also zum Reinproduzenten, da muss er auch gar kein Marketing mehr machen, oder er muss sich auch mit der Plattformökonomie irgendwie auseinandersetzen, weil er dann halt nicht mehr durch normale TV-Reichweite irgendwie zu seinen Zielen kommt. Ist das so diese Spielregeln der GAFA-Ökonomie? Du hast es ja gleich am Anfang gesagt, dass ihr dann früh auch in den Upper Funnel gegangen seid und wirklich dieses Exploration, dieses Bummeln, sagst du, dieses Discovery entwickelt. Ist das etwas, was du sagst, okay, das ist jetzt abgeschlossen, das haben wir irgendwie geschafft, oder ist das etwas, wo du dich ständig irgendwie weiterentwickeln musst, um die Abhängigkeit von der GAFA nicht doch irgendwie reinzukriegen?
Ich sehe da sozusagen 2 Aspekte. Ich glaube nicht, dass der FMCGler, der zum Beispiel eben die Deo-Produktion jetzt nicht in-house aussourcen wird, sondern die Deo-Produktionsinnovation in-house behält, der wird ja weiterhin bei Rewe gelistet sein. So, das heißt, der hat der hat, glaube ich, gar nicht so dieses GAFA-Problem wie wir, weil der muss ja jetzt nicht auf irgendwie do.de, auf sich, was gibt's denn so, rexona.de, muss ja keinen Traffic auf rexona.de bringen. Ja. Der hat faktisch keine großartige GAFA-Abhängigkeit, der hat eine Abhängigkeit von TV und Co., ne? Also diesen Mass-Markets.
Ja, und von den paar großen Händlern, ne? Das ist ja auch ein bisschen ein Oligopol.
Genau, aber, ne, aber der hat auf jeden Fall keine Google-Abhängigkeit, ja, und der hat auch keine Facebook-Abhängigkeit oder Amazon-Abhängigkeit. So, aber das heißt, das hat er nicht. Also wir als diejenigen, die ihr Geld mit der Transaktion auf der Website verdienen, darauf angewiesen sind, dass der Kunde uns direkt ansteuert, haben wirklich eine potenzielle GAFA-Abhängigkeit. So, die haben wir gelöst. Ich glaube, der FMCGler hat eine zweite Problematik, die wir nämlich auch haben, nämlich in der Upper-Funnel-Welt, der ist nämlich gar nicht GAFA-abhängig, sondern TV-abhängig, ist der gerade der Problematik meines Erachtens ausgesetzt, dass er die Gen Z, also diese jungen Leute, nicht mehr erreicht. Mhm. Weil die Gen Z, die ignoriert Facebook-Werbung, also die ignoriert sämtliche Upper-Funnel-Maßnahmen. Die ignoriert Fernsehwerbung, die ist krass blind gegenüber Outdoor. Das haben wir bewiesen. Mhm. Wir machen sehr oft selbst Marktforschung rund um die Mediawirksamkeit. Man kann da nichts glauben, ja. Die Leute, die sehen diese scheiß Plakate einfach nicht. Die haben so einen gefühlten Adblocker, ja, junge Leute. Die,
im Auge.
Ja, wirklich. Also es ist krass, es ist nicht anders zu erklären. Die gucken kein Fernsehen mehr, die entziehen sich all diesen Maßnahmen. Das heißt, der FMCG hat meines Erachtens keine GAFA-Abhängigkeit. Er hat die Challenge, dass er die jungen Leute nicht mehr erreicht. Mhm. Und weil die halt eine völlig andere Mediennutzung haben. Und die nutzen Medien, die der FMCG heute im Zweifel nicht bespielen kann.
Ja.
Weil sie organisch bespielt werden müssen mit Content. So, und das ist, glaube ich, die Herausforderung des Deo-Herstellers. Der Rexona hat kein Problem, irgendwie, dass er zu viel Geld an Google überweist. Der Rexona hat ein Problem, dass einfach der 18-Jährige heute nicht mehr weiß, was Rexona ist.
Mhm. Und das sich auch mit Google nicht so einfach lösen lässt.
Das lässt sich mit nichts lösen. Das lässt sich mit Google lösen, nicht mit TV. Mhm. Das lässt sich eben lösen über Themen wie Social Media, Content, Events, Experiences schaffen, eben, keine Ahnung, man muss eben in die Instagram- und Netflix-Welt der Menschen reinkommen oder irgendwie ins Fernsehprogramm oder, keine Ahnung, man muss halt eben in diese Lebenswelten der jungen Menschen reinkommen, was halt extrem schwer ist, weil die Mediaagentur nicht auf TKP-Basis in diese Lebenswelt reinbuchen kann. Okay. Sondern du musst halt andere Wege finden, sozusagen, die dir keine Mediaagentur lösen kann. Und ich glaube, das ist eben eine Riesenproblematik, dass aktuell, also die Agenturlandschaft gerne manchmal vielleicht behauptet, sie wäre in der Lage, irgendwie junge Leute zu erreichen, aber das einfach faktisch nicht so gut ist.
Hm. Ja. Die Influencer waren ja das erste erkennbare Tool oder Möglichkeit, um organische Reichweite im Upper Funnel zu akquirieren. Jetzt sagen ja auch schon viele, dass sie auch da in so eine Art Sättigungsfalle reinkommen. Ja. Ne? Weil sagen die meisten, also erstens die Influencer haben das Problem, dass ihre organische Reichweite nicht unendlich steigerbar ist. Und zudem gibt es jetzt auch vermutlich sehr viele Werbetreibenden, die sich um ganz wenige, verhältnismäßig wenige Influencer prügeln. Ist das eine Erfahrung, die du auch schon gemacht hast?
Auf jeden Fall. Also es ist länderabhängig. Ich sag mal, die Zyklen sind da unterschiedlich. In Osteuropa bist du da noch in einem anderen Zyklus als jetzt in Deutschland, wo ich dem komplett zustimmen würde. In Osteuropa bist du noch Deutschland vor 3 Jahren, sag ich mal so, von diesem Sättigungsgrad. Ne? Insofern ist das, selbst wenn man Europa anguckt, eben unterschiedlich, aber im Kern, glaube ich, ist das richtig. Beziehungsweise halb richtig, würde ich sagen. Also was halt richtig ist, ist sozusagen die Art und Weise, wie man Influencer-Marketing vor ein paar Jahren gemacht hat, halt nicht mehr funktioniert, nämlich irgendwie Influencer-Produkt schicken, der hält's in die Kamera, Fotos aus. Das funktioniert nicht mehr, was aber trotzdem nach wie vor so ist, trotz Sättigung der Reichweiten der Influencer hast du halt unfassbare Reichweiten nach wie vor da drauf. Das heißt, wenn du es eben schaffst, auf eine coole Art irgendwie über den Influencer deine Marke zu transportieren, dann funktioniert das. Siehe uns, ja, in gewisser Weise. Wir sind nämlich weggegangen von irgendwie, wir schicken Klamotten, der Influencer macht einen Karton auf und sagt, ui, ich habe einen Karton von About You erhalten. Was für ein großartiger Zufall, dass meine Kamera gerade läuft. wow, was ist das denn für ein Kleid? Swipe mal hoch und dann seht ihr dieses Kleid und könnt das kaufen. Ne? Das ist sozusagen, funktioniert immer weniger. Deswegen gehen wir eben immer mehr hin und machen Experiences, wie unser Festival. Wir haben das About You Pangea Festival, wir haben die About You Fashion Show, About You Awards, About You Ligia Khan Event, About You Christmas Dinner und. Also ganz viele sozusagen Experiences, die offline stattfinden, wo wir die Influencer einladen, die zu besuchen und diese Experience dann mit ihrer Community teilen. Und das ist halt eine coole, also die finden das wirklich ernsthaft cool und das merken die Follower. Weil was ja krass ist, ist, die Follower von den Influencern, die kennen die Influencer ja nun auswendig. Und das, glaube ich, was FMCG oft irgendwie nicht kapieren ist, die machen eine Kooperation mit dem Influencer und öffnen dann den Account des Influencers und sagen, ey geil, unsere Marke ist richtig gut repräsentiert, genauso haben wir uns das vorgestellt. Ja, aber der User, der kennt ja nicht diese scheiß Marke und weiß, wie die sich normalerweise repräsentiert, der kennt den Influencer. Und der User erkennt sofort, ey, das ist nicht, wie der Influencer normalerweise redet. Weil teilweise die User ja über Jahre hinweg jeden Tag diesen Influencer sehen. Also das heißt, die kennen den extrem gut und die können sofort identifizieren, ist das authentisch oder nicht. Der FMC-Chiller checkt gar nicht, ob das authentisch ist oder nicht, weil der kann sagen, das ist in line mit meiner Brand-Identity, aber der checkt nicht, dass das nicht in line ist mit der Authentizität oder mit dem, wie der Influencer drauf ist und deswegen sein Geld einfach gerade vollkommen verschwendet wurde. Und das, glaube ich, sozusagen kriegen die wenigsten Marken aktuell gelöst, authentische Experiences zu schaffen in einem authentischen Umfeld, dann ihre Marke zu promoten. Und ich glaube, ich weiß das auch deswegen, weil wir also sehen, dass sie das nicht hinbekommen, weil immer mehr auf uns zukommen, wir immer mehr auch auf unseren eigenen Events eben also andere Marken Huckepack nehmen, das heißt auf den About You Awards gibt es eine About You Gallery, die im Vorfeld stattfindet, wo jetzt dieses Jahr 22 Partner, kann man sich ein bisschen wie so eine Messe vorstellen, aber jetzt ist nicht so gestaged wie eine Messe, sozusagen Stände bauen konnten und ihre eigenen Experiences dort eben bauen konnten und die Influencer sind frei rumgelaufen und haben halt sozusagen diese Erfahrungen der Marken eben mitgemacht und das eben porträtiert. Und wir haben halt eben die Marken dabei supportet, da auch irgendwas zu kreieren, was dann am Ende auch irgendwie, wo auch am Ende irgendwie hingeht und das eben auch wirklich porträtiert. Ne? Und wir sehen aber in der Zusammenarbeit mit den Marken, dass sie sich da eben oft extrem schwer tun. Ja? Wir sagen denen dann halt, hier, guck mal, bist bei der About You Gallery und dann kommen die an halt an mit Messebau oder irgendwas und die sagen, das muss jetzt so und so und so sein, das ist nicht mit unserer Brand Identity. Wir sagen, ja, aber dann geht da keiner hin. Ja. Ja, und das ist halt eben ein krasser Spagat, den wir eben auch merken in der Zusammenarbeit mit den Marken, dass sie oft eben sehr stark wollen, dass es einen roten Faden innerhalb ihrer Marketingkommunikation hat und wir halt immer sagen, du musst den roten Faden des Influencers quasi aufrechterhalten und du musst dich in seinen roten oder in ihren roten Faden einfügen. Das ist halt eine andere Art, eben Marketing zu machen. Ja. Und man muss sich eben sehr stark von seiner CI und Co. eben dann auch manchmal verabschieden. Ja. Das funktioniert halt nicht, dass du das so durchgezogen bekommst.
Kannst du sagen, der überwiegende Teil des Modemarkts findet ja immer noch offline statt. Mhm. Kannst du sagen, wer da so in eurer Zielgruppe die größten Wettbewerber sind? Da bin ich nicht so der Experte, offline? Da spielt wahrscheinlich irgendwie so ein H&M mit rein oder wen genau. Gibt es da noch so?
H&M, Zara sind die größten.
Das offline. Sind die wichtigsten, ja. Okay.
Die auch als Eigenmarkenhersteller sicherlich auch eine ganz andere Marge mit so Party bringen
ja.
können.
Ja, also Zara hat 20% EBIT-Marge, das ist ein fettes Geschäft. Nicht umsonst ist einer der reichsten Europäer, ist Zara, Inditex. Gründern.
Aber die sind online nicht stark, oder?
Nee, Zara gar nicht stark. H&M so lala. Mhm. H&M ist sehr früh eingestiegen, wächst aber nicht mehr so doll. Also sie sind auf jeden Fall größer als H&M, würde ich stark vermuten. Ja.
Okay.
Ihr müsst ja die ganze Akquisition macht ihr ja selbst, ihr habt ja keine Ladengeschäfte, also die ganze Discovery macht ihr ja selbst, da haben wir ja schon eine ganze Menge gelernt. Wie sieht das mit dem Retention-Prozess aus? Weil das ist ja vermutlich die Veredelung dann dieser Kundenbeziehung, die ihr so gewinnt. Habt ihr da ein Geheimrezept, was ihr inhaltlich oder vielleicht auch technologisch irgendwie macht? Weil wenn du sagst, die Leute haben einen Adblocker für die normalen Werbebotschaften in der Akquisition, dann ist das ja vermutlich auch ein bisschen so der Fall im normalen Retention-Marketing. Ich nehme an, dass ihr jetzt nicht mehr so plump wie vor 10 Jahren dieses normale Newsletter-invasive Push-Marketing ansetzt.
Ja, das ist leider so. Die schöne Welt von früher existiert heute nicht mehr. Newsletter machen wir, aber es ist jetzt kein signifikanter Teil irgendwie unseres Geschäfts. Ja, es ist genauso. Du musst, Newsletter, die Open Rates sind runtergegangen irgendwie. Du kriegst irgendwie, ja, du kannst froh sein, wenn 10% deiner User dir ein DOI geben, dass du denen überhaupt eine E-Mail schicken kannst. Und dann kannst du froh sein, wenn mehr als 30% derer irgendwie die scheiß E-Mail öffnen und davon dann wenigstens ein paar klicken. Ja, also das ist halt grausam irgendwie, die Zahlen mittlerweile. Push-Notifications sind noch deutlich relevanter. Es hat viel höhere Response-Raten bei Push-Notifications, aber auch das total abnehmend. Google spielt ja gar nicht mehr alle Push-Notifications aus. Also da gibt es mittlerweile auch so eine Art Feed-Algorithmus. Das heißt, du dringst gar nicht mehr durch. Also auch das hat abnehmende Relevanz. Letztendlich, ich glaube, das Einzige, was du machen kannst, ist, du musst eigentlich so gut sein, dass der Kunde organisch eigentlich proaktiv ohne Anstoß dich ansteuert. Was wir mit Instagram machen, mit Facebook und Co. Wir haben einfach Zeit und dann öffnen wir ein Instagram, ohne dass es uns eine Push-Notification schickt, weil wir glauben, es wird uns entertainen. So, und das Gleiche versuchen wir eigentlich auch zu erreichen, dass der Kunde eben uns organisch ansteuert, ohne den Anstoß einer Werbung oder einer CM-Maßnahme, weil er weiß, wir inspirieren ihn, wir können ihm die Zeit vertreiben, wir können ihm irgendwie coole Outfit-Vorschläge machen. Und das machen wir eben durch guten Content. sehr analytisch. Auch der Prozess, was wir irgendwie an Content produzieren, ist auch sehr analytisch und durch gute Personalisierung. Dass die Vielzahl an Content-Pieces, die wir haben und die Vielzahl an Produkten und Outfits, dass die halt möglichst personalisiert zum Kunden ausgestaltet wird. Ich glaube, das sind die zwei Elemente, warum der Kunde uns halt organisch irgendwie sehr viel höher, in der höheren Frequenz ansteuert wie unsere Mitbewerber. Und das ist auch der Grund, warum wir 75% Direct-Traffic haben. Ohne CRM, ohne Paid, ohne gar nichts. Einfach nur Leute, die About You App öffnen oder About You.de ansteuern. Sozusagen ist 75%. Und der Grund, warum wir eine höhere, deutlich höhere Besuchsfrequenz haben als die anderen Online-Shops.
Okay, sind das Muster, die euch von irgendjemandem abgeguckt hat? Oder war da irgendwie so eine ASOS oder so irgendwie? Die haben ja damals so das erste, so diese Magazininhalte gebracht, wo die Leute, also zumindest ich kann das nicht nachvollziehen, aber die Leute dann irgendwie anscheinend diese, sagen wir mal, die Kontakte mit dem Absender, mit dem E-Commerce-Absender gesucht haben, weil sie damit so eine Art Entertainment damit verbunden haben. Oder wie macht das überhaupt im Mid-Funnel? Das ist doch die ganze Retargeting-Logik. Mhm. Seid ihr da auch so invasiv unterwegs wie eure Vorgänger sage ich schon, die eure Wettbewerber in Berlin, also die erste Generation, die hat den Mid-Funnel so stark bezogen hat?
Also wir machen erstmal, muss man natürlich immer dazu sagen, wir haben auch noch Google AdWords, wir haben auch noch ein Kriterium. Ne? Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass wir irgendwie das gar nicht machen. Ja, nur wir investieren extrem viel Zeit und Intelligenz in die Optimierung dieser Dinge. Ich möchte nur, dass das nicht falsch rüberkommt und irgendwie, ne, die Leute denken, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Also wir investieren sehr, sehr, sehr viel Kapazitäten. Also ich persönlich investiere sehr viel Kapazität nach wie vor in irgendwelche dreckigen SEA-Kampagnen oder PLA-Kampagnen. So, es ist einfach extrem wichtig. Sodass sozusagen, that being said, ist eben aber, glaube ich, sozusagen deine Profitabilität in der Zukunft kommt eben durch die hohe Retention und du kannst heute Geld einsparen, indem du eine effizientere Kundenakquise hast. Deswegen ist das wichtig. Mhm. So, und die höhere Retention, klar haben wir uns irgendwie alles Mögliche angeschaut, aber am Ende ist das ja keine Rocket Science zu sagen, alles klar, wir müssen irgendwie coolen Content schaffen. Ja. Und dann ist halt, kann man sich nicht so schrecklich viel angucken in Sachen, was ist denn cooler Content? Weil die meisten tatsächlich eben auch da wieder so eher aus dieser Magazinwelt kommen. Ne? Mhm. Diese Magazinwelt ist für mich wie irgendwie FMCGler TV machen, das ist halt sehr pushmäßig, ne? Ja. So, das ist halt so sehr stumpf, ne? So, die Magaziner, die machen dann irgendwie schon, die haben ja gar keine Messmöglichkeiten, also die wissen doch gar nicht, wer liest eigentlich welchen Artikel in diesem Magazin und was ist die Abbruchrate und irgendwie wie lange halten die sich auf und was finden die interessant und so, ne? Der Magaziner, der macht mit dem Bauchgefühl, macht die InStyle, packt halt das ins Magazin, was sie glaubt, was irgendwie gerade cool ist. Ist mal sehr überspitzt gesagt, ne? Aber das ist auch nicht die Herangehensweise. Ne? Wir haben auch von Anfang an quasi versucht, da datentechnisch ranzugehen und wirklich zu analysieren, was sind die Artikel, die Leute auf die Seite holen, was sind die Artikel, die Leute auf der Seite halten, die Retention erhöhen. Das kannst du ja alles messen online. Ne? Und am Ende haben wir uns eigentlich viel mehr daran orientiert, in der Frage, was wir an Content machen, wie was ein ASOS oder ein InStyle macht. Ne? Das ist eigentlich relativ egal, ehrlich gesagt, weil wir glauben immer mehr unseren Zahlen, als das nur weil die Insta was auf Cover hat oder ASOS was auf der Startseite, heißt das nicht, dass das für uns Sinn macht.
Ich bin so eher so ein bisschen um die Methoden, die anwenden, aber
diese Methoden nicht mehr so die denn? Also die Methode von der Insta im Magazinbereich, im Online-Store ist das, die ein Redakteur mit Bauchgefühl.
Ja klar, Insta ist ein reiner Publisher. Ich dachte an die ASOS, die ja das erste Mal, zumindest vor 10 Jahren, galten die ja mal so, als alle wirklich nur im Lower-Funnel unterwegs waren, als das einzige Modell, die es geschafft haben, neben diesen ganzen Zielkäufern so ein bisschen inspirational zu machen, was ja auch schon immer so eine Schwäche von Amazon war. Ne?
Das stimmt allerdings. Also ASOS heißt ja eigentlich As Seen on Stars. Ne? Also das, was die gemacht haben, ist Outfits zu präsentieren von Stars. Das haben wir kopiert, eiskalt. Ne? Aber dann ist trotzdem noch die Frage, welche Stars, welche Outfits, welche Artikel. Ne? Das ist wieder die Datenkomponente. Ich will gar nicht sagen, also wir kopieren sau viel. Ne? Das ist völlig klar, das ist, glaube ich, auch völlig legitim. Ich liebe das Internet dafür, dass jeder jeden kopiert. Ne? Wir kopieren viel und wir werden viel kopiert, das ist auch gut so. Aber ich glaube halt, du kopierst irgendwie, eigentlich kopierst du oft ja nur so die Initialzündung Outfits und dann ist allerdings, trennt sich die Spreu vom Weizen sozusagen, bleibst du denn da stehen oder machst du dann eben, gehst du dann mit Daten ran und mit, sag ich mal, ein bisschen technologischer Kompetenz sozusagen in der Optimierung dessen, was du ausspielst.
Cool. Ich habe noch eine geile Idee für ein Thema, das ihr klauen könnt. Und zwar, ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, wir haben nächstes Jahr einen Keynote-Speaker auf der D3Con von Burger King, irgendwie Global CMO. Der hat eine ganz geile App-Marketing-Geschichte gebaut irgendwie. Ist schon vom letzten Jahr. Der hat, glaube ich, auch ein paar andere schlaue Sachen seitdem gemacht. Aber ich fand die einigermaßen herausragend. Und zwar sagen die haben einen großen Konkurrenten, der heißt natürlich McDonald's. Und die sagen, wenn du die Burger King Marketing-App hast und in den McDonald's reingehst, dann kriegst du, wenn du in diesem Laden bist, so mit Location, kriegst du halt irgendwie den Whopper für 1 Cent und gehst dann halt wieder raus aus dem McDonald's und holst dir dann da irgendwie im eine Meile weiter irgendwie im Burger King den Whopper. Ne? Das könntest du quasi geschenkt. Und das hat halt erstmal, das hat Millionen von App-Installs gebracht. Ne? Irgendwie geile Idee und natürlich auch noch sau viel Berichterstattung, weil es halt auch so ein bisschen böse ist. Ne? Das habe ich von euch bisher so nicht gesehen, aber könnte man natürlich mal überlegen, auch mit H&M oder sowas zu machen. Ne?
Finde ich eine ganz geile Idee. Wir haben schon teilweise schon auch, sag ich mal, das ist ja fast schon so Black Hat, ne? Mhm. Finde ich ganz geil. Mag ich.
Da sind die Segos wieder unter sich.
Wir haben ja auch schon den ein oder anderen Mechanismus, aber jetzt nicht so prominent wie die sicherlich. Ne? Mhm. Wir haben, ich glaube, sozusagen das Prominenteste an sozusagen, was wir mal gemacht haben, ist Crazy Christmas hieß das, war 2015, der ein oder andere Kunde kennt es vielleicht auch dadurch noch. Da haben wir nämlich mit der Community gewettet vor Weihnachten, 4 Tage vor Weihnachten, hat die Geschäftsführung mit den Mitarbeitern, die Mitarbeiter haben mit der Geschäftsführung gewettet, wenn 50.000 Leute beim Facebook-Event zusagen, dann kriegen die User 50% Rabatt auf alles für 3 Tage in der App. Mhm. So, und ja, das ging hardcore durch die Decke, okay. Weil es halt komplett viral gegangen ist und am Ende waren wir über Weihnachten 3 Tage auf Platz 1 im App Store und Weihnachten ist deswegen ganz geil, weil Weihnachten die trafficstärkste Zeit ist im App Store, weil die ganzen Leute neue Handys bekommen. Was machst du, wenn du ein neues Handy bekommst? Du gehst auf den App Store, gehst auf Charts und boom, auf einmal ist da eben ein About You von WhatsApp. Ne? Ja. Das ist schon so, what the fuck, was ist About You überhaupt? Ne? Mhm. Das war richtig cool. Das geht so ein bisschen in die Richtung, ne? Aber ich finde sowas halt extrem geil. Wir denken auch oft auf solchen Hacks nach, eigentlich auf so Growth Hacks. Wir wenden davon relativ viel an, gar nicht mehr in Deutschland, ehrlicherweise, weil es cool ist, eigentlich in der Anfangszeit mit solchen Growth Hacks zu arbeiten, finde ich. Wenn du irgendwann mal bekannt bist, das sind ja alles sehr teure Maßnahmen, das ist ja auch eine sehr teure Maßnahme von dem Kollegen, wenn er für 1 Cent einen Whopper rausgibt, dann hat er extrem viel Geld eigentlich für einen App-Download rausgegeben. Also das könnten wir uns gar nicht mehr erlauben, so viel Geld auszugeben. Das kannst du eigentlich in der Anfangsphase, um Bekanntheit aufzubauen, kannst du sowas noch bringen. Deswegen sieht man in Deutschland von diesen Growth-Hack-Geschichten von uns wenig, das stimmt. Wenn du jetzt aber in Rumänien länger bist, wirst du mehr von diesen Growth-Hacks sehen. Wir haben davon eigentlich viele im Petto, die spielen wir nur nicht mehr in Deutschland.
Ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Frage, deswegen ist es auch in Deutschland nicht zu erwarten, dass jemand von der Position eines Burger King so eine Aktion macht, weil das natürlich auch eher was für einen Startup-Unternehmen ist, das noch nicht viel Ruf zu verlieren hat. Ne? Jemand, der mit einem großen etablierten, mit einer großen etablierten Brand rumläuft, der hat normalerweise gerade in Deutschland Angst vor sowas. Ja? Deswegen ist es auch in Amerika nicht an der Tagesordnung, deswegen hat es ja auch so gut funktioniert. Ne? Aber es ist ja auch eher was, was du machst, um in den Markt reinzukommen, wenn du irgendwie Startup bist, aber nicht, wenn du irgendwie eine 80 Jahre alte Riesenmarke bist.
Vor allem, weil es eine sehr teure Maßnahme ist. Ne? Also wenn du
und auch eine, die so ein bisschen die Gefahr ist. Aber die hat ja auch ein bisschen die Gefahr, irgendwie auch nach hinten loszugehen und lass auch Leute drüber schreiben, das ist irgendwie zu unseriös oder so. Ne? Das kannst, machst du, glaube ich, auch eher, wenn du klein und neu bist.
Wobei man da sagen muss, ja, so blöd es klingt, aber jede PR ist gute PR, glaube ich. Ne? Ich meine, wir hatten die About You Awards, die letzten About You Awards haben auch so den ein oder anderen Artikel nach sich gezogen. Da gab es so eine geile Kritik im Spiegel, ich weiß nicht, ob ihr die mitbekommen habt. Wo die halt sich so ein bisschen lächelt, also die so ein bisschen die About You Awards halt belächelt haben. Ja. Und danach gab es einen riesen Shitstorm, bla bla. Auf jeden Fall wurde das irgendwie rauf und runter auf, in allen Kolumnen und überall. Also die FAZ, jede Zeitung, die man sich vorstellen kann, hat darüber gesprochen. Und im Kern, ich glaube, also wir waren nicht Teil dieses Shitstorms, das war irgendwie die Journalistin mit so einer Protagonistin, die bei den About You Awards aufgetreten ist. Aber was ich gesehen habe, war die ganze Zeit Umsatz. Ja, und ich meine, man sieht das selbst bei einem Amazon. Amazon hat ja diverse krasse Skandale hinter sich mit Logistik und Bezahlung von Leuten und so weiter. Und du siehst nie irgendwas im Umsatz. Insofern würde ich argumentieren, dass halt sozusagen, wenn Leute anfangen darüber zu reden, wie evil das alles ist, dass das im Zweifel sich sogar einen positiven Umsatz auszahlen kann. Was nicht heißt, dass ich glaube, dass das Sinn macht. So, ich glaube, es hat schon langfristig negative Effekte. Also man darf jetzt nicht zu viel schlechtes Karma ansammeln, glaube ich, als Unternehmen. Will ich damit gar nicht sagen. Aber ich glaube, solange man eben Dinge mit einem Augenzwinkern macht, eigentlich aus einem guten Willen heraus sozusagen, jetzt irgendwie nicht schlechtes Karma anhäuft, dann ist das grundsätzlich gut, wenn die Leute über einen reden. Bei den About You Awards haben wir die Kritik aufgenommen. Wir werden die About You Awards jetzt deutlich anders machen im nächsten Jahr. Aber trotzdem, wie gesagt, ganz objektiv betrachtet, stimme ich dir auch zu, gerade in der Anfangsphase sozusagen, muss man erstmal dafür sorgen, dass die Leute über einen reden, sag ich mal. Ne?
Ja. Any news is good news, sehe ich grundsätzlich auch so, aber machst du natürlich nicht, wenn du irgendwie Marketingleiter von der BASF bist oder so, dann hast du vielleicht schon Angst, dass du irgendwie rausgeschmissen wirst dafür, dass dein Award irgendwie kritisiert wurde, ne, in den Medien.
Ja, und ich glaube schon so ein bisschen an dieses Karma, denke ich, bin jetzt wirklich kein Esoteriker, aber irgendwie, man sollte auch irgendwie schon eher sehr Gutes tun, und noch nicht irgendwie Negativ-Karma-Punkte ansammeln, ja, das schlägt negativ zurück und ich glaube, das wird auch irgendwann beim Amazon Ich glaube, es schlägt dann negativ zurück, wenn du nicht mehr mit Abstand der Beste bist. Amazon ist deswegen, kann deswegen irgendwie Negativkarma aushalten, weil sie mit Abstand die Besten sind. Aber ich glaube, das Backspin halt in dem Moment, wo du nicht mehr mit Abstand der Beste bist, wo die Leute dir dann einfach kaufen, weil sie den Rücken zukehren. Insofern glaube ich schon sehr, und deswegen mag ich auch in der Autogruppe eben so stark, dass sie völlig frei von PR und dem ganzen Kram halt einfach grundsätzlich glauben, dass Unternehmen auch dafür da sind, irgendwie die Gesellschaft voranzubringen. Das glauben wir auch, machen wir auch sehr viele Aktionen drumherum, und dass das irgendwann irgendwie grundsätzlich positiv ist, sondern da glaube ich auch sehr stark dran.
Tarek, ich habe noch eine persönliche Frage an dich zum Abschluss. Wie hältst du dein Wissen frisch? Weil du bist ja sehr auf der einen Seite sehr, sehr, sehr präzise in der Entwicklung deines eigenen Unternehmens, aber du gehst auch oft ungewöhnliche Wege. Ist das dir so Gott gegeben, oder hast du quasi einen Influx von außen, der dein Wissen und deine Erfahrung irgendwie weiter anreichert?
Also ich versuche mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, aber eigentlich die meisten Impulse kommen von innen. Also eigentlich fast alle, und also das meiste coole Zeug, wo ich dann gerne auf Bühnen irgendwie drüber erzähle und die Leute klatschen, kommt ja gar nicht von mir. Ich glaube, ich versuche sozusagen einen gewissen Rahmen vorzugeben, aber die wesentlichen Impulse für Dinge wie für so Quatsch wie die About You Awards und Festival und was sich alles, das kommt dann von Leuten hier im Unternehmen. Und ja, letztendlich ist dieser analytische Prozess, wie ich schon sagte, sozusagen für uns fühlt sich das oft gar nicht so radikal an, wie es dann im Rückblick dann teilweise ist, ja, wie irgendwie Media-Buying im achtstelligen Bereich zu Inhouse ist fucking radikal. Das war uns aber gar nicht so klar, als wir das gemacht haben. Und viele andere Dinge, glaube ich, sind im Rückblick eigentlich relativ radikale Maßnahmen für die Größe, die wir haben, weil du hast es schon selbst gesagt, ne? Also wenn du irgendwie 3,50 Mark Media-Budget hast, dann ist nichts radikal. Ja? Aber wenn du halt irgendwie im Ballpark 100 Millionen Marketinggeld unterwegs bist und halt irgendwie Milliardenumsätze drehst, dann sind halt solche Dinge eben schon radikal irgendwo, kommen uns aber oft gar nicht so radikal vor in dem Moment, weil es für uns dann oft eigentlich irgendwie eine Abfolge von logischen Schritten war, die aber eben oft eben execute oder die durchgeführt werden von Leuten hier, von meinen Kollegen. Und dann im Nachhinein fällt uns so oft so, ach krass, irgendwie, das ist ja im Rückblick eigentlich schon ziemlich crazy, was wir da gemacht haben. Fühlt sich aber in dem Moment gar nicht so crazy an. Und vieles klappt ja auch nicht. Ja.
Okay.
Ein sehr schönes Schlusswort von mir aus. Vielen Dank, dass du dabei warst, Tarek, und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur Weltherrschaft mit About You.
Herzlichen Dank, dass ihr hierher gekommen seid.
Super, das hat Spaß gemacht. Richtig gut. Vielen Dank.
Danke.